Ja, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass ich hier sein darf. Ich finde es immer spannend, in verschiedenen MV-Gemeinden zu sein und dort predigen zu dürfen, ist natürlich immer noch mein besonderes Privileg. Wobei ich natürlich zugeben muss, in der Gemeinde von Sven Godau zu predigen, für mich schon ein bisschen eine besondere Herausforderung ist. Aber ich schätze Sven sehr. Er ist jemand, der mir immer sehr direkt weiterhilft, auf sehr direkte Art und Weise, was ich sehr, sehr an ihm schätze. Aber als ich vor ein paar Wochen ihn mal getroffen hatte und gefragt hat, ob er denn irgendwelche Wünsche hat, irgendwelche Vorgaben hat für heute, über was ich denn predigen soll, kamen von ihm nur die ermutigenden Worte: Ach, weißt du, Johannes, du bist Gastsprecher, den hört eh kein Mensch zu. Du kannst eh reden, über was du willst. Von daher, ich hoffe, dass mir vielleicht doch der eine oder andere heute zuhört. Und dass ich vielleicht doch das eine oder andere weiterzugeben habe heute. Aber es ist sehr schön, hier zu sein. Ich möchte, ja, und dass Sven jetzt natürlich heute doch hier ist, ja. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was für mich ein absolutes Herzensthema ist. Ein Thema, wo mir in den letzten Jahren total wichtig geworden ist. Und ich möchte es so ein bisschen mit meiner eigenen Geschichte verknüpfen. Nämlich darüber, dass wir einen Gott der Beziehung haben. Und der eine oder andere mag jetzt vielleicht da sitzen, vor allem die vielleicht schon ein bisschen länger in Gemeinde gehen und in Kirche gehen und sagen, ach, das habe ich ja schon 100-mal gehört und schon 1000-mal gehört. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass der ein oder andere hier sitzt und genau das denkt. Weil ich finde, es ist so ein wichtiges Thema, das ist so ein elementares Thema im Christentum, dass wir eben Gott haben, der nicht fern irgendwo weg ist, sondern dass wir einen Gott haben, der ganz, ganz nah bei uns ist. Dass wir einen Gott haben, der sich nach Beziehung mit uns sehnt und dass wir einen Gott haben, der ja mit uns sein möchte. Und drum ja hoffe ich, dass das ein Thema ist, das durchaus viele schon mal gehört haben. Und meine Beobachtung ist wirklich so, dass das ein Thema ist und das kenne ich aus meinem eigenen Leben, dass wir oft gehört haben und dass wir mit unseren Köpfen, mit unserer Logik, mit unserem Verstand irgendwo begriffen haben, aber ganz oft ist es noch nicht so ganz in unsere Herzen gesackt. Und ich hoffe, dass ich heute ein bisschen dazu beitragen kann, dass das Thema beim einen oder anderen ein bisschen mehr vom Kopf ins Herz sackt. Weil ich eben glaube, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir einen Gott der Beziehung haben, dass wir verstehen, dass wir einen Gott haben, der nahe an uns dran sein möchte. Ich möchte damit anfangen. Anfang November hatten wir hier in Hamburg die MIA. Die MIA ist die Jugendmitarbeiterkonferenz hier im Mülheimer Verband. Und wir hatten das Thema Evangelisation und Erweckung. Und ich fand das eine unglaublich starke MIA. Und ich muss auch sagen, ich war sehr beeindruckt, wie ihr Hamburger Gemeinden diese MIA gewuppt habt. Und der eine oder andere war vielleicht auch da. Aber vor allem hat mich dieses Thema unglaublich bewegt. Das Thema Evangelisation und Erweckung. Und am ersten Abend hatten wir dann auch mal so ein bisschen die Erweckungsgeschichte angeschaut, die wir hier als Mülheimer Verband haben. Wir haben ein bisschen angeschaut, wo sind eigentlich die Wurzeln des Mülheimer Verbandes und wie hat dieser ganze Mülheimer Verband gestartet, diese Erweckung. Und das ist eine unglaublich bewegende Geschichte, die Geschichte vom Mülheimer Verband. Und wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, ich kann euch nur ermutigen, beschäftigt euch mal mit dieser Geschichte und was wir als Mülheimer Verband eigentlich für ein Erbe haben. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich bewegend und unglaublich ermutigend. Und an diesem Abend, an dem der Leiter unserer Jugendkommission mal so ein bisschen geteilt hat, wie das alles angefangen hat mit der Erweckung im Mülheimer Verband vor über 100 Jahren und was das vor allem für Auswirkungen hatte auf die Leute und auf die Gemeinde und was die Auswirkungen davon waren, hat man so richtig so eine Spannung im Raum gemerkt. Man hat gemerkt, wie die Leute einfach ja so richtig erwartungsvoll geworden sind und sich einfach gewünscht haben, ja, das will ich auch. Ich will genau das in meiner Generation sehen, ich will genau das in meiner Gemeinde sehen, in meiner Jugend sehen. Und du hast diese Spannung gespürt, diese Erwartungshaltung und einfach gemerkt, wie so ein Hunger entstanden ist. Und ich glaube, dieser Hunger nach Erweckung, dieser Hunger danach, dass Gemeinde wächst, dass Menschen zum Glauben kommen, das ist sowas, das ist in jedem von uns drinne. Das ist in jedem, der mit Gott unterwegs ist, der wünscht sich doch eigentlich genau das, dass Erweckung passiert, dass Menschen zum Glauben kommen. Man merkt es auch immer wieder, wenn man mit Leuten in verschiedenen Gemeinden redet. Einer der großen Punkte ist immer, sind wir in den letzten Jahren gewachsen oder nicht? Und wenn man nicht gewachsen ist, ist eine gewisse Frustration oft da. Vor allem, wenn ein längerer Stillstand dasteht. Ich glaube, das ist, weil wir uns eben alle wünschen, dass eben das Reich Gottes durchbricht. Dass wir eben sehen, wie der Himmel auf die Erde kommt, wie wir immer im Vater unser beten. Und Das ist für mich so ein Thema, das ich seit vielen Jahren unglaublich auf dem Herzen habe, Erweckung. Zu sehen, ja, wie das passiert, zu sehen, wie Menschen zum Glauben kommen und so weiter. Und diesen Wunsch, den habe ich seit etwa 6-7 Jahren auf meinem Herzen, aber ich habe ihn vorher nicht wirklich gehabt. Ich habe es vorher im Interview schon gesagt, ich bin christlich aufgewachsen. Ich bin, seit ich denken kann, bin ich in Kirche gegangen und ich bin all die Kindergottesdienststufen durchgegangen, die es gab. Ich kannte all die Kindergottesdienstgeschichten und wusste all das. Und ja, ich würde schon sagen, ich war immer irgendwie dabei. Ich war immer voll dabei in Gemeinde. Ich habe mich reingegeben. Mit 13 bin ich Kindergottesdienstmitarbeiter geworden. Das war bei uns, oder nicht Mitarbeiter, so Helfer. Und war auch immer dabei und hatte eigentlich nie irgendwie so diese Phase, in der ich vom Glauben abgefallen bin, in der ich irgendwie weggeblieben bin von der Gemeinde. Das hatte ich nie. Aber so wirklich feurig, so wirklich hungrig war ich auch nicht. Und ich glaube, irgendwann bin ich einfach in diesen Trott reingekommen, in diesen christlichen Trott. Man geht halt sonntags in die Gemeinde, man engagiert sich, man macht all diese Dinge. Aber so wirklich on fire, so wirklich heiß auf Gott ist man nicht. Und ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, das hat sich irgendwann bei mir geändert. Es war 2011, es war mitten in meiner Ausbildung. Ich habe zu der Zeit in Freiburg im Breisgau gewohnt. Und da hat Gott angefangen, an meinem Herzen was zu tun. Und auf einmal bin ich eben nicht mehr zufrieden gewesen mit diesem christlichen Trott, in dem ich drinne war. Und es ist so eine richtige Unzufriedenheit in mein Leben reingekommen. Und wenn ich von einer Unzufriedenheit spreche, dann rede ich nicht von was Negativen, da meine ich das komplett positiv. Es war Benning Liebscher, er ist der Leiter von Jesus Culture. Er spricht immer von so einer heiligen Unzufriedenheit. So diese Unzufriedenheit, dass wir mehr sehen wollen in unserem Leben, dass wir sehen wollen, wie mehr passiert in unserem Leben, dass wir eben mehr haben können als das von dem, was wir im Moment haben. Und genau so eine Unzufriedenheit, so eine positive Unzufriedenheit ist auf mein Leben gekommen und Gott hat einfach angefangen, in meinem Herz zu arbeiten. Und ich habe einfach auf einmal gemerkt, wenn ich schaue, was für Verheißungen wir in der Bibel haben, was für Verheißungen Jesus uns gegeben hat, dass wir größere Dinge tun werden wie er. Dass wenn wir Kranken die Hände auflegen, dann werden sie geheilt. All solche Dinge, wenn ich mir die Geschichten angeschaut habe, die wir in der Apostelgeschichte lesen, was dort für absolut krasse Wunder passiert sind, wie viele Menschen dort zum Glauben gekommen sind. Und das mit meinem Leben verglichen habe, musste ich ganz ehrlich sagen, hatte mein Leben eigentlich nicht viel damit zu tun. Mit dem Leben, das uns eigentlich verheißen ist, mit dem Leben, das wir, glaube ich, eigentlich führen können. Und das hat mich unzufrieden gemacht. Das hat mich unglaublich gestresst. Und ich bin eine Person, ich liebe es, in der Bibel zu lesen. Ich liebe es, die Bibel zu studieren. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Erbe, das ich aus meiner Heimatgemeinde damals mitbekommen habe. Ich habe es vorher gesagt, mein Pastor ist einer der hervorragendsten Lehrer, die ich überhaupt kenne. Und das ist sowas, das hat er mir mitgegeben. Und für mich war daher die einzig logische Schlussfolgerung auf diese Unzufriedenheit hin, okay, ich fange an, in der Bibel nach Antworten zu suchen. Und ich habe angefangen, die Bibel zu studieren. Ich habe angefangen, die Bibel auf eine Art und Weise zu studieren, wie ich es noch nie zuvor in meinem Leben gemacht habe. Ich habe wirklich jede Geschichte gesucht, in der irgendwie Erweckung passiert ist, in der irgendwie Wunder passiert sind. All diese Dinge, ich habe sie miteinander verglichen und geguckt, was haben all diese Geschichten gemeinsam. Ich bin selbst in den griechischen Grundtext rein, obwohl ich überhaupt kein Griechisch kann und all solche Sachen. Ich bin sowas von tief rein und das Thema hat mich so beschäftigt und nach 2-3 Monaten habe ich gemerkt, ich bin nicht einen Schritt weiter gekommen. Ich habe nicht mal den Ansatz einer Antwort darauf gefunden, auf diese Unzufriedenheit gefunden, auf diese Frage gefunden, wie komme ich zu diesem Punkt, dass ich ein Leben führen kann, wie es uns in der Bibel versprochen ist? Wie komme ich zu diesem Punkt, dass ich eben genau das leben kann, nachdem ich mich so sehr sehne? Und ja, diese Frage, die hat mich komplett beschäftigt, die hat mich komplett eingenommen. Und eines Tages bin ich am Abend mit dem Fahrrad heimgefahren. In Freiburg fährt man überall mit dem Fahrrad hin. Und ich bin in Freiburg, ist so ein kleiner Fluss, die Dreisam. Ich bin die Dreisam lang gefahren und ich weiß heute noch ganz genau, an welcher Stelle Gott auf einmal angefangen hat, zu mir zu sprechen, weil ich es noch nie zuvor in dieser Art und Weise erlebt habe, wie Gott zu mir gesprochen hat, so deutlich. Ich habe keine Stimme oder irgendwas gehört, aber ich wusste einfach in dem Moment ganz genau, es ist Gott, der einfach gerade zu mir spricht. Und er mir einfach diese Frage gestellt hat, hey Johannes, diese Frage, die du seit Monaten mit dir trägst, die dich so unzufrieden macht, die dich inzwischen frustriert, weil du keine Antwort findest, warum fragst du denn nicht einfach mal mich? So, warum kommst du nicht einfach mal zu mir mit dieser Frage? Und ich denke so, ja, aber ich bin doch bei dir, ich lese doch die Bibel, ich studiere doch die Bibel, dein Wort. Und er meint, und er hat dann einfach angefangen, mich darauf aufmerksam zu machen, dass die Bibel für mich, und versteht mich nicht falsch, ich liebe die Bibel, sie ist für mich nach wie vor das wichtigste Buch, aber er hat mir gezeigt, wie die Bibel für mich eigentlich schlussendlich auch nur zu irgendeinem religiösen Objekt geworden ist. Und er hat mir gezeigt, wie eigentlich, ja, wie eigentlich für mich die Bibel wichtiger geworden ist als er selber. Und hat mich schlussendlich einfach gefragt, so, hey, willst du ein Leben leben wie die Pharisäer oder willst du wirklich Beziehung haben mit mir? Und ich habe das erst nicht ganz verstanden und habe dann später irgendwann gemerkt, so, ja, die Pharisäer, bei denen ist die Bibel genauso zu einem religiösen Objekt und zu, ja, einfach zu einem religiösen Dings geworden und wichtiger als Gott. Die Pharisäer, die Bibel in- und auswendig konnten, die Schriftgelehrten, die mehr über die Bibel wussten, die damalige Bibel als alle anderen Menschen, die den einen Job hatten, zu erkennen, wenn der Messias vor ihnen steht. Und als Jesus dann endlich vor ihnen stand, haben sie ihn nicht erkannt. Im Gegenteil, sie haben ihn umgebracht. Und der Heilige Geist hat mir dann einfach gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir die Bibel lesen, aber habe mich dann zu diesem Punkt genommen, wo er mir gezeigt hat, so, wenn in der Bibel, im griechischen Urtext, gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Worte für, wenn vom Wort Gottes gesprochen wird. Es wird zum einen vom Logos gesprochen, welches das geschriebene Wort Gottes, welches die Bibel ist, und zum anderen wird eben vom Rhema gesprochen. Das ist das gesprochene Wort Gottes. Und der Heilige Geist hat dann gemeint, Johannes, du hast ganz, ganz viel Logos, du hast ganz, ganz viel geschriebenes Wort Gottes gelesen, du hast ganz, ganz viel Wissen, aber das alles bringt dir nichts, wenn das gesprochene Wort Gottes nicht dazukommt. Das geschriebene Wort Gottes wird erst lebendig durch das gesprochene Wort Gottes. Und hat mich mitgenommen, hat mich erinnert an die Geschichte von Saulus zu Paulus. Saulus, der die Bibel genauso wie die Schriftgelehrten, der selber ein Schriftgelehrter war und die Bibel in- und auswendig konnte. Wir lesen sogar, dass er gelehrter war als viele seiner Altersgenossen. Und trotzdem hat er Gott nicht erkannt. Trotzdem hat er die Christen verfolgt und umgebracht bis zu dem Moment, dass er nach Damaskus unterwegs war und ihm dort Jesus begegnet ist und direkt zu ihm gesprochen hat. Und in dem Moment hat sich das Leben von Saulus radikal gewendet und der Rest ist Geschichte. Paulus hat 2/3 vom Neuen Testament geschrieben und wo immer er hingegangen ist, ist Erweckung ausgebrochen. Und Gott hat mir einfach gezeigt, die Bibel, sie wird erst lebendig, wenn wir Beziehung mit ihm haben. Die Bibel wird erst lebendig, wenn wir sie mit ihm zusammenlesen, wenn sein gesprochenes Wort dazukommt, wenn wir uns von ihm leiten lassen, wenn wir die Bibel am Lesen sind. Und so habe ich dann relativ schnell eine Entscheidung getroffen, die für mich relativ radikal war damals. Ich habe gesagt, okay, Gott, wenn du willst, dass ich diese Frage mit dir zusammenlöse, wenn ich dich suche in dieser Frage, dann lege ich jetzt meine Bibel einfach mal weg. Dann werde ich jetzt für die nächsten 6 Monate einfach nur noch zu dir kommen und nicht mehr in der Bibel lesen. Ist nichts, wo ich unbedingt empfehlen würde, so als allgemeine Regel. Ich habe es auch keine 6 Monate durchgehalten. Aber diese nächsten Monate sind eine Zeit geworden, in der Gott einfach angefangen hat, zu mir zu sprechen, in einer Art und Weise, wie er es noch nie zuvor getan hat. Er hat so viel zu mir gesprochen, er hat so deutlich zu mir gesprochen und er hat mich angefangen mitzunehmen eben genau auf diese Reise. Auf diese Reise, in der er angefangen hat, dieses ganze Kopfwissen, das ich hatte, diese ganze Theorie, die ich in meinem Kopf hatte, die ich hatte, weil ich von klein auf christlich aufgewachsen bin. Ich hatte all die richtigen Antworten, ich hatte all die christlichen Antworten in meinem Kopf, aber eben nicht in meinem Herz. Und er hat angefangen, mir eben zu zeigen, dass es ihm in allererster Linie wichtig ist, dass er Beziehung mit mir hat und dass ihm das Wichtigste ist. Dass er in allererster Linie nicht von mir erwartet, dass ich irgendwelche Dinge für ihn tue, dass ich irgendwie, dass ich Zeichen und Wunder wirken kann oder sonst irgendwas, was er eh nur er kann, sondern dass es ihm in allererster Linie um Beziehung mit mir geht. Und eines der ersten Sachen, die er mir gezeigt hat, sind verschiedenste Verhaltensmuster, die ich in meinem Leben hatte. Eines davon war, dass wann immer ich irgendwas gebraucht habe von Gott, wann immer ich irgendein Eingreifen, sein Wirken, irgendetwas gebraucht habe, war meine natürliche Reaktion, okay, ich muss noch mehr beten, ich muss noch mehr Bibel lesen, ich muss noch mehr Lobpreis machen, ich muss noch mehr fasten, ich muss noch mehr stille Zeit machen, ich muss noch mehr, was weiß ich, was alles machen. Weil irgendwann werde ich dann schon gut genug sein, irgendwann werde ich schon heilig genug sein, um endlich von Gott gebraucht werden zu können, damit Gott endlich wirken kann. Und wieder mal auf dem Fahrrad, Gott hat mir das gezeigt und wieder mal war ich auf dem Fahrrad unterwegs. Zu der Zeit hat Gott zu mir viel auf dem Fahrrad gesprochen. Und dann hat mich der Heilige Geist gefragt, so Johannes, willst du mit mir eine Geschäftsbeziehung oder willst du mit mir eine Liebesbeziehung haben? Und ich habe die Frage nicht so ganz verstanden, habe gefragt, was meinst du? Natürlich will ich eine Liebesbeziehung mit dir. Ja, aber warum hast du eine Geschäftsbeziehung mit mir? Und ich so, hä, doch keine Geschäftsbeziehung mit dir. Und dann hat er mir gezeigt, doch, das, was du machst, dass du betest dann, du kommst dann zu mir, wenn du irgendwas von mir willst, wenn du, und noch seien deine Motive auch noch so nobel. Ich meine, Zeichen und Wunder wirken zu können, wollen mit Gott zusammen, Erweckung zu erleben. Ich meine, das sind, würde ich sagen, noble Motive aus christlicher Sicht. Aber wenn das der einzige Grund ist, warum wir zu ihm kommen, dann ist es nichts anderes wie ein Tauschgeschäft. Dann ist das, okay, ich komme zu dir, ich gebe dir Gebet, ich gebe dir stille Zeit, ich gebe dir all das und du gibst mir das zurück. Es ist nichts anderes, wenn ich in Laden gehe, in Kiosk gehe und sage, ich hätte gern Kaugummi und dafür mit einem Euro bezahle. Das ist schlussendlich eine Geschäftsbeziehung. Wenn wir Gott nur suchen, weil wir uns wünschen, dass er unsere Familie wiederherstellt, weil wir uns wünschen, dass er uns segnet und all diese Dinge, dann ist es schlussendlich nichts anderes als eine Geschäftsbeziehung, die wir mit ihm haben. Und umgekehrt funktioniert das genau gleich, wenn Gott uns nur begegnen würde und Gott uns nur deshalb begegnen würde, damit wir Dinge für ihn tun können, damit wir Menschen in sein Königreich führen, damit wir sein Königreich bauen können, auch dann wäre das keine bedingungslose Beziehung, auch dann wäre das eine Geschäftsbeziehung. Dann wäre seine Liebe an eine Bedingung geknüpft, nämlich, dass wir was für ihn tun. Und ich glaube, so eine Beziehung möchte Gott nicht. Ich glaube, Gott möchte eine Beziehung mit uns einfach nur, weil er Beziehung mit uns haben möchte. In Matthäus Kapitel 6, Vers 33 lesen wir, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ich glaube, was Jesus hier sagt ist, trachtet zuerst nach einer Beziehung mit Gott. Setzt die Beziehung mit Gott an allererste Stelle. Und wenn ihr die Beziehung mit Gott an erster Stelle habt, dann werden euch all diese Dinge, die ihr euch sehnt, dann werden euch all diese Dinge, die ihr euch von Gott wünscht, die werden euch automatisch folgen. Es werden schlicht und ergreifend Nebenwirkungen sein aus der Beziehung, die ihr mit mir habt, die ihr mit Gott habt. Ich glaube, wenn wir uns wünschen, dass Gott durch unser Leben wirken kann, dann werden wir das nicht dadurch kriegen, dass wir mehr beten, sondern werden wir es dadurch kriegen, dass wir tiefer in die Beziehung mit Gott reinwachsen. Wir uns wünschen, dass er unsere Familie wiederherstellt, dass er uns Erfolg in unserem Job gibt, dass er uns segnet, dass er all diese Dinge tut. Dann werden das Früchte sein, die automatisch folgen aus der Beziehung mit Gott heraus. Und als Gott mir angefangen hat, das aufzuzeigen und als ich das immer mehr und mehr verstanden habe, hat sich auch mein Gebetsleben komplett geändert. Wenn ich bisher irgendwie eine halbe Stunde Zeit mit Gott verbracht habe, dann hat das davor so ausgesehen, dass ich 25 Minuten damit verbracht habe, für Dinge zu beten und zu machen und zu tun und vielleicht 5 Minuten damit verbracht habe, wirklich Zeit mit ihm zu verbringen. Inzwischen sieht das genau umgekehrt aus. Inzwischen würde ich 25 Minuten damit verbringen, Zeit mit ihm zu verbringen, Zeit in die Beziehung zu investieren. Und man ist überrascht, wie viele Dinge man in 5 Minuten tatsächlich noch beten kann. Ich glaube, Gott möchte Beziehung mit uns haben. Und ich glaube, wenn wir die Beziehung an erste Stelle setzen, die Beziehung mit ihm an erste Stelle setzen und alles andere an zweite Stelle setzen, trotz dass es dann an zweiter Stelle ist, wird es besser und kraftvoller und schöner sein, wie wenn wir es an erste Stelle gemacht hätten, als wenn wir es aus eigener Kraft versucht hätten zu erreichen. Als ich in meinem ersten Jahr auf der Bibelschule, in meinem ersten Jahr in Reading war, bin ich mit sehr, sehr großen Erwartungen dort runtergefahren. Ich bin ein knappes Jahr vorher, war ich schon mal für 10 Tage in Reading, um mir das einfach mal anzuschauen, ob das denn wirklich der richtige Ort ist für mich. Und in diesen 10 Tagen habe ich Gott auf eine Art und Weise erlebt, wie ich es bis dahin noch nie gemacht habe. Das waren 10 unglaublich intensive Tage mit Gott. Und ich bin mit dieser Erwartung gekommen, dass ich Gott in diesen 2 Jahren, in denen ich dort in Reading in Amerika sein werde, die 2 Jahre genauso aussehen würden wie diese 10 Tage, die ich knapp ein Jahr vorher hatte. Und ich bin in Reading angekommen und die Schule hat begonnen. Ich bin wirklich mit Erwartungen reingegangen und es ist einfach nichts passiert. Im Gegenteil, es ist weniger als nichts passiert. Es hat sich so angefühlt, als wäre Gott gegangen, als wäre Gott, hätte Gott mich verlassen, so. Alle Leute um mich herum im ersten Jahr, die Klassen, also das komplette Schuljahr ist etwa 1300 Leute groß und gefühlt hatten alle von denen wahnsinnige Gottesbegegnungen. Alle von denen haben jeden Tag erzählt, wie sie Gott begegnet sind und man hat Geschichten darüber gehört, wie Gott sie berührt hat und wie sie Durchbrüche erlebt haben in ihrem Leben. Und ich stand an jedem einzelnen Schultag da im Lobpreis und überall und dachte nur so, nix. Nicht mal der kleine, obligatorisch charismatische Schauer über den Rücken war noch da. Nix. Und das hat angefangen, mich absolut zu frustrieren. Das hat angefangen, mich echt zu stressen. Und nach 4 Wochen war ich so frustriert, dass ich zu dem Schluss gekommen bin, okay, vielleicht ist Bibelschule doch nicht das Richtige für mich. Vielleicht war das doch nicht Gottes Plan für mich, hier nach Reading zu gehen. Und ich hatte eigentlich alles vorbereitet, mein Bibelschuljahr abzubrechen, wieder nach Hause zu gehen. Ich hatte bereits mit meinem Chef telefoniert, mit meinem eben ehemaligen, der hätte mir meinen Job wieder zurückgegeben. Und ich war eigentlich drauf und dran, am nächsten Tag mit meiner Pastorin zu reden, um ihr mitzuteilen, dass ich gehen würde. Und ich saß da in meinem Zimmer und hatte alles versucht, um Gott näher zu kommen. Bin wieder genau in diese gleichen Fallen reingetappt. Ich habe gesagt, okay, vielleicht muss ich mehr stille Zeit machen. Und habe mich dazu entschieden, okay, ich werde jeden Tag nach der Schule mindestens noch mal 2 Stunden allein in meinem Zimmer Zeit mit Gott zu verbringen, weil irgendwann wird er mir ja begegnen. Und es ist nichts passiert. Und ich saß in meinem Zimmer frustriert, eigentlich bereit, wieder nach Hause zu gehen. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Ich weiß bis heute nicht, wie ich dazu in der Lage war. Es war definitiv nicht ich, der das gesagt hat oder der das befähigt hat. Ich bin aufgestanden und ich habe gesagt, okay, weißt du was, Gott? Und ich bete dich jetzt trotzdem an. Und ich mache jetzt trotzdem Lobpreis. Und ich bete dich an einfach nur dafür, dass du bist, wer du bist. Einfach nur dafür, wer du bist. Einfach nur dafür, dass du Gott bist. Nicht, weil ich irgendwas von dir erwarte, nicht, weil ich irgendwas von dir will, sondern einfach nur, weil du Gott bist. Und wenn du mich nie wieder in meinem Leben berührst, wenn ich dir nie wieder eine Begegnung mit dir habe, ich bete dich trotzdem an. Und ich habe Lobpreismusik angemacht und ich habe angefangen, Lobpreis zu machen. Und wie gesagt, diese Worte, ich war in dem Moment nicht in der Lage, diese Worte zu sprechen, aber in dem Moment, wo ich mich dazu entschieden habe, einfach nur Gott zu suchen wegen Gott, einfach nur um Beziehung zu bauen, ist die Gegenwart Gottes so in mein Zimmer reingekommen, wie ich es noch nie erlebt habe. Es war wahnsinnig und Gott hat mir einfach angefangen zu zeigen, dass er in den letzten 4 Wochen sehr wohl sehr nah bei mir war und sehr wohl in mir gearbeitet hat und sehr wohl Dinge gemacht hat. Aber das war für mich einfach nochmal so ein Durchbruch für mich, dieses, okay, wir tappen so leicht in diese Falle rein, wir tappen so leicht in dieses Arbeitsdings rein, dass wir dafür arbeiten wollen, dass Gott uns begegnet, dass Gott uns nutzen kann. Wir tappen so leicht in diese Geschäftsbeziehung mit Gott rein. Dabei sucht Gott nicht eine Geschäftsbeziehung, sondern er sucht eine Liebesbeziehung mit uns. Ich glaube, das ist, wenn ich eins in den letzten 6 Jahren gelernt habe, dann ist es eben genau das, dass wir eben aus dem Standpunkt der Beziehung herausarbeiten dürfen und nicht für die Beziehung, nicht dafür, dass Gott kommt, sondern wir dürfen aus dieser Beziehung herausarbeiten. Wir müssen da nicht mehr dafür arbeiten. Und von diesem Standpunkt versuche ich zumindest, es klappt nicht immer, aber ich versuche es, mein Leben und meine Entscheidungen zu treffen. Und ich würde zum Abschluss gern noch mit uns beten und wenn wir gleich in die Lobpreiszeit reingehen, dann will ich uns gerne herausfordern, dass wir uns einfach, ja, dass wir einfach Gott mal zwei Fragen stellen. Der eine oder andere sitzt vielleicht hier und denkt sich, ja, ich lebe genau diese Geschäftsbeziehung und ich habe all dieses Wissen in meinem Kopf. Ich weiß, dass Gott ein Gott der Beziehung ist, aber wenn ich ehrlich bin, ich weiß das mit meinem Kopf, aber ich weiß es nicht mit meinem Herzen. Und dann möchte ich uns einfach herausfordern, dass wir Gott während der Lobpreiszeit, dass wir den Heiligen Geist einfach mal zwei Fragen stellen. Die eine ist, in welchem Bereich in meinem Leben ist Gott nicht an erster Stelle? In welchem Bereich ist meine Familie, meine Sehnsucht nach Erweckung, meine Sehnsucht nach finanziellem Erfolg, was auch immer? In welchem Bereich in meinem Leben ist Gott nicht an erster Stelle, sondern irgendwelche anderen Sachen? Und zweitens, in welchem Bereich versuche ich, die Gnade, die Gunst, das Wirken Gottes in meinem Leben zu erarbeiten, zu erkaufen? Und ich bin mir sicher, wenn wir Gott solche Fragen stellen, dann antwortet er uns. Und dann lasst uns ihm diese Dinge wirklich hingeben. Lasst uns ihm diese Dinge einfach hinlegen und sagen, okay, ich entscheide mich dafür, einfach dich anzubeten. Dafür, wer du bist. Weil du bist, wer du bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast für Beziehung. Dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir einfach nur Beziehung haben dürfen mit Gott. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du einfach kommst und dass du uns zeigst, an welchen Stellen wir nicht Gott, sondern andere Dinge in unserem Leben an Position 1 haben. Dass du uns zeigst, wo wir versuchen, deine Liebe zu erarbeiten, deine Liebe zu erkaufen. Dass du uns hilfst, diese Dinge einfach vors Kreuz zu legen und dir zu übergeben. Amen.